Ich bin aus zwei Gründen froh, hier zu sein. Zunächst einmal ist es so schön, im Tempel zu sein. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, in diesem Ozean von Büchern, diesen Ozean von Ideen und Ozean von Welten. Ich habe aber eine gute Bekanntschaft gemacht. Vielleicht kennt ihr den deutschen Sänger Konstantin Wecker, schon mal gehört. Der ist unglaublich interessiert am Krishna-Bewusstsein. Wir hatten sehr gute Gespräche geführt. Vielleicht machen wir mal eine Platte zusammen oder eine CD. Der ist sehr spirituell aufgeschlossen und hat ein Buch jetzt vorgestellt, wo er sehr spirituelle Grundsätze vertritt. Das heißt, der Klang der ungespielten Töne. Also so ein bisschen wie ein buddhistisches Rätsel oder Kaon. Also sonst war es aber recht anstrengend auf der Buchmesse. Und, man konnte halt unglaublich viele Kontakte machen und sich auf die nächste Buchmesse schon vorbereiten, wo wir einen großen Stand machen möchten. Der zweite Grund, warum ich froh war, wenn euch zu sehen war, weil ich gerade von einer Reise zurückkehre, eine Reise nach Russland. Und zwar hatten wir am Schwarzen Meer eine Divnamorsk heißt die Stadt, ein tolles Sommerlager oder Sommerferienlager gehabt, zu dem 4000 Devotees gekommen sind. Das war sehr voll. Es ist für mich immer noch sehr schwierig, die Erfahrung einzuordnen. Stellt euch mal vor, 4000 Menschen singen das Hare Krishna Mantra mit russischer Inbrunst. Russischer Inbrunst, nicht deutscher Inbrunst, russischer Inbrunst. Das ist eine unglaubliche Entladung der Gefühle. Und es ist sehr, sehr wichtig meines Erachtens. Ich habe von diesen Menschen unglaublich viel lernen können. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Gefühle spiritualisieren. Wenn wir immer materielle Emotionen nur kennen, Emotionen, die wir so am Tage erleben, wie Frustration und vielleicht große Begierde oder auch große Freude. Wenn wir diese materiellen Emotionen nur haben, aber nicht tiefe, spirituelle Emotionen, die uns richtig bewegen, wird das materielle Leben für uns letztendlich immer realer bleiben als das spirituelle Leben. Wir müssen spirituelle Emotionen machen. Ja. Das Herz eines Menschen in der materiellen Welt, ganz besonders auch eines spirituellen Menschen, sehnt sich danach, sagen wir mal, benetzt zu werden mit dem Öl der Liebe, der spirituellen Emotion. Wenn das Herz nicht, sagen wir mal, ergriffen oder berührt wird, trocknet es aus. Und ihr wisst, was mit trockenen Herzen passiert. Die brechen sehr schnell. So, viele Menschen in dieser Welt gehen durch die Welt hindurch und sagen, benetze mein Herz. Sie gehen ins Kino, könnte ich da vielleicht ein bisschen was verspüren in meinem Herzen. Sie gehen in Beziehungen hinein und fordern von dem anderen, bitte gieß Öl in mein Herz, es ist trocken, es wird so trocken. Aber es wird immer wieder erfahren, dass wir in dieser materiellen Welt nicht das Öl finden, welches unser Herz benetzt und elastisch und flexibel und liebevoll und liebenswert auch macht. Und das muss der Rasa oder das Öl der Liebe, nach dem wir uns sehen, das ist letztendlich ein spirituelles Produkt, was eben aus der spirituellen Welt importiert wird. Aber es ist gut, wenn man mit seinen Gefühlen, die wir als Menschen aufbringen können, diesem Wohlgeschmack entgegeneilt. Und das sieht man bei diesen russischen Devotees. Wenn die chanten, dann weinen die, dann tanzen die, dann da passiert was, da entladet sich was. Einmal, es war im Abschlusskirtan in dieser Riesenhalle, wo wir Aber wir hatten schon seit 5 Stunden gechantet und dazu getanzt. Mir schien es so, als würde ich, würden mir Flügel gewachsen waren. Und ich bin dann auch gerne mal zu den Leuten gesprungen. Also da war so eine Riesenbühne und bin auch gerne mal da reingesprungen in die Menge. Und die haben einen dann gerne auch mal hochgenommen und dann wurde man da im Kirtan so auf den Köpfen getragen, aber ganz hoch, was ausgesprochen komfortabel. Und es nahm also wirklich Züge an, dieses Singen der heiligen Namen, die so ein bisschen außerhalb der normalen materiellen Emotionen sind. Nicht? Man wurde ein bisschen von spiritueller Ekstase ergriffen. Das ist ja auch mal wichtig im Leben. Wurde so richtig. Und ja, und zu einer, da hatten die so einen riesen Ballon da irgendwie arrangiert, und zu einer Zeit dann, er war so unter der Decke, als das Lobpreisen der heiligen Namen Gottes so richtig im Höhepunkt war und alle Schweiß durchnässt waren, also man hat ja sehr viel getanzt, da habe ich dann das Signal gegeben. Und dann geschah es. Plötzlich entlieden sich diese Riesenballons und ein unglaublicher Ballonwirbel zusammen mit Blütenstaub und Blumen regneten über die chantende Masse herunter, die dann begeistert aufschrien. Hoho! Haben sie geschrien und so. Sehr schön, also sehr ergreifend. Es heißt in den Heiligen Schriften, dass wenn man wirklich Gott erfahren will, muss man in das Feuer hineingehen, in das Feuer der heiligen Namen des Herrn. Hare Krishna Bhagavad Dharma. Du hast deinen Platz schon erspäht, glaube ich, ne? Ja. Wir sollten in das Feuer der heiligen Namen hineingehen und in diesem Feuer erleben, wie unser materielles Ego, was so verkrustet ist, was so hart ist, was die Seele so lange schon bedeckt, wir sollten erleben, wie dieses Ego zur Asche verbrannt wird. Es gibt einen Shloka in den Heiligen Schriften, der heißt Chitodarpanamajanam Mamahadavagni Nevapanam. Das Feuer des heiligen Namens soll den Spiegel des materiellen Geistes reinigen, sodass wir wieder klar Krishna erkennen können. Es soll aber auch uns alle möglichen glücksverheißenden Dinge geben, wie Frieden im Herzen, die Fähigkeit zu vergeben, die große Anziehung im Herzen zu Gott. Diese sind alles glücksverheißende Dinge, die durch das Chanten des heiligen Namens in das Herz eines Chanters hineingegeben werden. Das Chanten des heiligen Namens ermöglicht uns dann wirklich auch Glückseligkeit auf jedem Schritt zu kosten. Und das haben wir also erfahren dort in Russland mit diesen 4000 ekstatischen geweihten Krishnas. Also ich möchte euch alle solch eine Erfahrung mal wünschen, auch den Kindern, Harish und Radha Kripa und den anderen, da ist noch ein anderes kleines Töchterchen, oder? Wie heißt sie nochmal? Nirupama. Nirupama, genau. Nicht? Ihr müsst das mal erleben, nächstes Mal sollte ich euch eine mitnehmen, die großen und die kleinen Kinder. Während dieser Reise machte ich auch eine sehr für mich berührende Entdeckung, und zwar eine Entdeckung, die in den Bereich des Mystischen hineinging. Bevor dieses Festival losging und ich also jeden Tag von rund um die Uhr, also entweder Seminare gegeben habe oder gesungen und gechantet habe, bevor das also losging, machte ich einen Ausflucht zu den Dolmen am Schwarzen Meer. Wisst ihr, was Dolmen sind? Ja, das sind Steinbauten mit großen Steinblöcken, die an die Pyramiden erinnern, nur dass sie ein bisschen rundlich sind und so ein bisschen abgeschliffen sind. Also nicht eckig, nicht kantig, sondern rund. Und die sind so gebaut worden, haben sie oft einen Durchmesser, sagen wir mal, von hier bis zum Fenster. und bestehen, wie gesagt, aus einem Gestein, was a. nicht in der Umgebung vorkommt, b. aus unglaublich schweren, schwer ist. Also man kann sich nicht erklären, wie irgendjemand die dorthin gebracht hat, diese Steine. Und c. das geht fugenlos, das heißt, ohne dass Zement nötig wird, ineinander über. In diesen Dolmen haben sich die russischen Heiligen vor ihrem Tod einmauern lassen, haben dann dort meditierend auf ihren Tod gewartet, und jetzt kommt es, sind nicht in einen neuen physischen Körper hineingegangen, sind auch nicht aus dem Kreislauf der Geburten und Tode ausgestiegen, sondern haben sich entschlossen, eben in den Dolmen weiter zu sein, nur in einer feineren Form, in einer subtilen Form, um Menschen, die nach auf Antwort, eine Antwort auf Fragen wünschen, Antwort zu geben. Diese Heiligen, die also vor 2000 vor Christi das gemacht haben, bezeichnen sich selber als Vedrussen. Schon mal gehört? Veda, und die haben also eine Verbindung zur vedischen Kultur. Haribol. Und haben also durchaus spirituelle Ansichten, die sich auch aus den vedischen Schriften herleiten lassen. Haribol, Patrick, setz dich zu uns. Und wie gesagt, sind dort in einer Form noch gegenwärtig. Ihr kennt, einige von euch kennen mich und wissen, ich will das immer gleich dann ausprobieren. Und ich setze mich dann vor einer solcher Dolmen hin und fing also an, den Hare Krishna Mantra vertieft zu chanten und habe dann mal so angeklopft an die Dolme, also innerlich, und gefragt, also ich hab so ein interessantes Projekt vor in Deutschland. Wenn immer es hier jemanden gibt, also ich bin offen für den Kontakt und die Kommunikation, bitte sagt mir, wie ich dieses Projekt angehen sollte. Das Erste, was ich sah, war ein Rieseninsekt, ungefähr so groß, Harisch. Was bunt in den schillerndsten Farben eingekleidet war. Also es sah aus wie so ein Clown, der sich festlich zubereitet hatte, oder wie eine Fee, wie man sie in englischen Darstellungen oft sieht. Und die kam also und setzte sich an den Eingang der Dolme hin, und plötzlich fing dieses Geschöpf, was immer es war, mit mir an zu kommunizieren und sagte, dein Konzept ist sehr gut, aber ich möchte dich noch einmal auf das hinweisen, was du eigentlich schon weißt. Sei vorsichtig mit diesem Konzept. Du sollst es nicht Menschen überstülpen oder etwa in ihre spirituelle Entwicklung eingreifen. Du sollst es ihnen einfach nur so präsentieren und mit zufrieden sein mit dem, was sie sich von diesem Konzept für ihren individuellen Fortschritt nehmen können. Also eine typische Botschaft, wie sie ein Mystiker sagen würde. So, war sehr schön, und ich habe mich bedankt und gesagt, danke, das ist immer gut, das nochmal zu hören. Und sonst noch irgendwas? Ja, bleib ein bisschen hier und chante Hare Krishna. Es kommen so viele materialistische Menschen hierher, aber es ist schön, mal endlich einen vedischen Mönchen, wir sind ja Vedrussen, zu haben. Also es war eine sehr interessante Begegnung, sehr schön. Haribol, herzlich willkommen. Es wird langsam so eng, dass wir auch mit der größten Kreativen, setzt euch doch auf die Treppe, da kann man sich so ein bisschen entspannt hinsetzen und ja, oder wenn noch Platz ist irgendwie, ne? Lauter sprechen kann ich auch gerne machen, ja? Gut. Ich weiß nicht, ist noch Platz da? Also, wenn ihr wollt, hier sind die besten Sitzplätze da, aber vielleicht seid ihr zu schüchtern, direkt in das Zentrum des Zyklons zu gehen. Also, Boris, wenn du noch nach vorne kommen würdest, dann haben wir also da jetzt noch ungefähr für 50 Leute Platz geschaffen. Hare Krishna. Dazu würde ich sagen, so direkt vor der Küchentür, da ist man in der Nähe der... Oder brauchst du einen Stuhl, weil du, ich sehe gerade... Einen langen Platz, um das Bein auszustrecken. Also wir kriegen euch untergebracht, das ist kein Problem, mit ein bisschen Kreativität geht das. Also ganz im Ernst, nicht, dass du dir Bußen und Entsagungen auferlegst, das geht gut mit deinem Bein, oder? Gut, ja. Ihr braucht jetzt aber nicht rauszulaufen, also... Also hier ist jetzt auch noch Platz. Vielleicht kommt ihr einfach, Bianca und so, einfach ein bisschen nach vorne. Dann ja, also das geht. Da passen noch 100 Leute rein. Das ist no problem. Oh, Ander, gerade wo wir von Feen und großen Insekten sprechen, kommst du mit deinen Flügeln rein. Hallo, toll siehst du aus mit deinen Flügeln. Schön. Schön. So, also, das war ein sehr schönes, ein sehr schöner Besuch, der mich sehr bewegt hat und von dem ich noch sehr gerne, an den ich mich sehr gerne noch erinnere. So. Jetzt wollen wir sehen, dass wir noch einmal, dass ich wollte eine kleine Vorlesung geben. Ich muss mal sehen. Nanda Gopal, ihr habt ja mein Spielzimmer, nicht? Also das Andal, in meinem Spielzimmer könnt ihr fliegen und was immer ihr macht müsst, das ist dazu da. Ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ich möchte euch einmal in ein Bild hinein einladen. Ein Bild, was mein spiritueller Meister einmal gab, um zu verdeutlichen, was materielles Leben eigentlich ist. In den vedischen Schriften wird ja das materielle Leben immer mit einer Illusion verglichen, einer Scheinwirklichkeit. Hier kommt mein Bild. Stellt euch einmal vor, ihr wäret in einem Kino geboren. Ihr wäret in einem Kino aufgewachsen und in einem Kino so alt geworden, wie ihr jetzt seid, wie ihr hier in dem Tempelraum sitzt. 20, 30, 40, 50 Jahre alt. Alles, was ihr wisst, ist das, was auf der Kinoleinwand geschieht. Es hat meistens einen guten Ausgang, es ist wahnsinnig aufregend. Ein Held trifft eine Heldin, sie gehen durch schwierige Erfahrungen hindurch, reifen an den Erfahrungen und schließlich bilden sie ein glückliches Ehepaar, was in die Kino-Wirklichkeit verschwindet. Also in so einem Sonnenuntergang oder am Meer oder wie auch immer. Es gibt Kriegsfilme dabei, es gibt Heimatfilme. Ihr seht diese Filme. Eines Tages, nun, sagt euch jemand, Mensch, du sitzt im Kino. Das ist gar nicht wirklich hier. Die Luft ist nicht gut hier. Du hast zu wenig Bewegung und bist von dem ganzen Kinofood schon ganz dick und aufgedunsen geworden. Willst du nicht einmal etwas tun für deine Gesundheit? Ja, sagt die dann, es kommt bald ein Gesundheitsfilm. Nun stellt euch vor, dieser Mensch wird insistiert darauf, dass ihr ja nur in einem Kinofilm sitzt. Schließlich werdet ihr so zornig, dass ihr sagt, nun sei doch ruhig, du lenkst mich ab vom eigentlichen Geschehen, von der Wirklichkeit. Der Mensch sagt, schau dir doch nur mal deine Wirklichkeit an. Schau nur einmal nicht nach vorne, schau nach hinten. Ihr dreht euch um und seht plötzlich. Wart ihr schon mal im Film eigentlich? Ja. Hast du schon mal nach hinten geschaut und nicht nach vorne? Noch nicht? Mach es das nächste Mal, Radha Kripa oder Radha Priya. Wenn man nach hinten schaut, sieht man da eine Kabine und dort kommt ein Lichtstrahl, ein tanzender Lichtstrahl, gebündelter Lichtstrahl heraus. Der geht durch das Dingens, durch die dunkle Halle, wird aufgefangen von einer Leinwand und dann sieht man, wie aus diesem Lichtstrahl tatsächlich Menschen, Bäume, Landschaften sich manifestieren für das Auge, schnell wieder vergehen und anderen Szenen Platz machen, wie Kriege aus den Lichtstrahlen entstehen, dramatische Liebschaften und auch blöckende Schafe auf einem Heimatfilm. Also man sieht, wie aus diesem Licht die ganze Wirklichkeit manifestiert wird. Stellt euch einmal vor, wie euch solch ein Blick ernüchtern würde. Das sind ja gar nicht Menschen aus Fleisch und Blut. Das sind ja nur vergängliche Lichterscheinungen, die durch Blaulicht, ich kenne jetzt nicht gerade die drei Farben, ihr wisst das sehr, gelb, was sind die drei Farben? Gelb, blau, rot, gelb, danke, gemacht wird. Ihr habt es für die ganze Zeit für Wirklichkeit gehalten und mitgeweint, mitgebangt, mitgeschrien, mitgetobt, mitgelitten und euch mitgefreut. Nur Lichterscheinungen, zeitweiligen Lichterscheinungen. So, zu diesem Zeitpunkt gibt es zwei Möglichkeiten, mindestens zwei, es gibt vielleicht 100 Möglichkeiten, aber mindestens zwei. Der eine ist, ihr steht auf und sagt, ich will die Wirklichkeit außerhalb des Kinos kennenlernen. Die andere Möglichkeit ist, ihr lehnt euch zurück und seht den Film, diesmal aber ganz anders, als ihr ihn vorher gesehen habt. Ihr seht vielleicht die Muster, die in dem Film gewählt worden sind, diese sich wiederholenden Hollywood-Muster. Ihr seht vielleicht auf die Kostüme und stellt fest, die sind ja wirklich gut entwickelt worden. Ihr seht vielleicht die Schauspieler und erkennt sie wieder. Ja, diesmal sieht er so aus und diesmal sieht er anders aus. Ihr schaut euch das Ganze mit Distanz an, mit einem nicht involviert sein. Nun, dieses Bild, zu dem ich euch eingeladen habe, ist ein modernes Bild, drückt aber ein ganz altes spirituelles Thema aus. Das spirituelle Thema, was in diesem Bild ausgedrückt wird, ist, dass wir haben wir denn niemanden, der sich um die Kinder kümmert? Saripati, du bist nicht geeignet für Kinder, oder? Nicht so gut? Da sind doch aber extra Eltern mitgekommen. Anyways, die wollen aber auch mal eine Vorlesung hören. Ich kann das gut verstehen, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Also, die sind ja doch ganz, ganz brav, die Kinder. Dieses Bild soll den Zustand beschreiben, den ein Mensch hat, der eine Art Erleuchtung oder Erkenntnis im spirituellen Leben macht. Solch ein Mensch wacht plötzlich auf und stellt fest, dass das, was er erlebt in diesem Dasein, in diesem materiellen Dasein, nicht die Wirklichkeit sein kann. Es ist eine Vorspiegelung der Wirklichkeit, oder um es ein bisschen philosophisch auszudrücken, es ist etwas, was die drei Erscheinungsformen der materiellen Natur vorspielen. Man sagt im Indischen dazu die Gunas, also Leidenschaft, Unwissenheit und Tugend und eine Mischung dieser verschiedenen Erscheinungsformen. Und er versteht zweierlei Dinge. Das eine ist, wenn er den Pfad des Mönches wählt, er zieht sich da wirklich draus zurück, er verlässt die Welt. In der alten Zeit ist man in die Himalayas gegangen oder in einen Ashram. In der modernen Zeit geht man vielleicht auch in einen spirituellen Ashram, der meistens ein bisschen vom Strom der Menschen entfernt sind, so ein bisschen aus dem Kino sozusagen gelegt ist. Oder der andere ist einer, der viel häufiger vorkommt. Dieser Mensch zieht sich nicht zurück, sondern er steht mitten im Leben, er geht ins Leben hinein, aber er hat die Freiheit, sich immer wieder einmal zurückzulehnen, zu entspannen und zu verstehen, dass was hier um mich herum geschieht, geschieht einmal nur für kurze Zeit, wie die Aktion in einem Film, beziehungsweise ist etwas, was, sagen wir, mit der spirituellen Wirklichkeit nichts zu tun hat. Es ist, wird angetrieben, diese Bilder, diese Traumbilder, die ich sehe, vom Karma der Menschen. Karma und Karma. Karma heißt ihren materiellen Wünschen, die sie haben. Und Karma heißt die materiellen Reaktionen, die auf das Ausleben dieser Wünsche hin geschehen. Beide Wege sind sehr gute Wege. Und man kann nicht sagen, der eine ist besser als der andere. Man kann nicht sagen, derjenige, der die Welt verlässt, der Welt der entsagende Mönch ist unbedingt besser als derjenige, der noch in der Welt lebt als spiritueller Mensch. Denn ob du nun mittendrin bist in der Welt, in der Kinovorstellung sozusagen, oder dich davon befreist, es geht im spirituellen Leben immer um etwas Inneres. Ich will es mal ganz einfach ausdrücken. Du kannst aus dem Wald herausgehen, aber wie kriegst du den Wald aus dir selber heraus? Nochmal. Du kannst äußerlich aus einer Szene herausgehen, aber die Szene macht in dir noch weiterleben. Also deswegen sage ich jetzt nochmal das Sprichwort. Du kannst aus dem Wald herausgehen, aber wie kriegst du den Wald aus dir heraus? Ja? Mit anderen Worten, du kannst der materiellen Welt den Rücken kehren, aber die materielle Welt wird vielleicht noch weiter in dir leben. Und deswegen ist spirituelles Leben nicht so sehr eine Angelegenheit, die im Äußeren stattfindet. Es hat also nichts mit Weltentzug oder in der Welt zu sein zu tun. Es hat etwas zu tun mit unserem Inneren. Eigentlich mit unserem Denken, unserem Geist. Wie heißt es so schön? Der Geist, den wir haben, ist so etwas wie ein Terminal, Terminal, Flugzeug, Hafen, sag mal schnell, Flughalle, eine Flughalle oder ein Airport, wie sagt man noch, Flughafen. Die einfachsten Worte verlassen einen, wenn man älter wird. Es wäre ein Flughafen. Da landen ständig Eindrücke in unserem Geist, ähnlich so wie Flugzeuge, die auf einem Flughafen landen. In Frankfurt, schon mal gesehen? Da kommen die Flugzeuge runter und landen, Harisch. Ja? Es kommen auch im Geist viele Eindrücke, die wir erstmal von außen nach innen, aber auch viele Ideen, wie wir unser Leben gestalten sollen, also wohin wir gehen sollten, wohin wir unsere Flugzeuge schicken sollten. Also im spirituellen Leben müssen wir es lernen, dass zunächst einmal spirituelle Eindrücke in unserem Bewusstsein landen, und wir müssen auch sehen, dass wir einen Output haben, dass wir in die Welt hinein spirituelle Eindrücke geben. Ein spiritueller Mensch ist wie ein Flughafen. Auch bei ihm kommen Eindrücke an, und auch von ihm gehen Impulse in diese Welt aus. Wir müssen sehen, dass wir diese Eindrücke entweder spiritualisieren, das heißt, wenn wir weltliche Dinge tun, dass wir sehen, wie wir einen Bezug zu Gott hinkriegen. Und wir sollten auch sehen, dass wir Impulse in die Welt geben, die anderen Menschen nützen. Das heißt, in dieser Welt gibt am Giftbaum dieser Welt gibt es zwei Nektarfrüchte. Der Materialist würde sagen, ja klar, eine davon ist Sex. Eine Nektarfrucht. Was könntet ihr euch vorstellen, würde ein Spiritualist sagen. Am Giftbaum dieser Welt gibt es zwei Nektarfrüchte.
Eine das Vergessen.
Was?
Eine das Vergessen.
Dass man was vergisst? Aha. Das ist eine interessante Perspektive. Ja. Liebe und Hingabe. Dieses Zitat sagt, am Giftbaum dieser Welt gibt es zwei Nektarfrüchte. Einmal gute Literatur. Und als zweites gute Gemeinschaft. Diese beiden, in diesem Schlucker soll gesagt werden, diese beiden sind sehr gute Flugzeuge, die in uns landen können. Ich möchte zunächst einmal erörtern, was in diesem Zitat gute Literatur ist. Gute Literatur ist Literatur, die Rasa entstehen lässt. Rasa heißt, die in unserem Herzen ein neues Bild entstehen lässt und einen großen Wohlgeschmack entstehen lässt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man in ein gutes Buch liest und was einen einlädt, in eine Handlung oder in einen Charakter reinzugehen, dann entsteht im Herzen so etwas wie ein Bild. Naja, gute, ich sage immer, spirituelle Lektüre, das sind so wie diese Bücher, die wir aus unserer Kindheit her kennen. Diese Bücher machte man auf und dann entstand so eine Ritterburg. Kennst du das?
Das ist ja modern, weil die Pop-Up.
Ja? Wie heißen die?
Pop-Up-Bücher.
Pop-Up-Bücher. Radabria, du schaust, du noch nicht gesehen? Harisch, weißt du, was ich meine mit diesen Büchern? Also die macht man so auf und dann ist da irgend so eine Szene gefaltet und dann sieht man plötzlich ein Feenland oder jetzt gibt es das schon im Krishna-Bewusstsein, ein Hare Krishna-Tempel, jups. Wisst ihr, was ich meine? Aus Pappe, ja. Die Mama, muss man gucken, bei Kinderbüchern gibt es das, also ist wirklich gut. Also für mich jedenfalls gewesen. Spirituelle Literatur ist so etwas, gute Literatur, ich will mal erst bei guter Literatur bleiben. Da, Da, ein guter Dichter kann also etwas schaffen, eine Szene schaffen, die plötzlich unser Herz ergreift und verwandelt. In Heiligen Schriften wird das Beispiel gegeben von, dass da ein Drama, wie ein Drama, was uns erfasst und in seinen Bann zieht, so sollte auch Literatur erheben und in seinen Bann ziehen. Nun, aus diesem Grund sind heilige Bücher sehr wichtig für einen Menschen, der eben nicht materielles Leben, also keine Ritterburgen braucht zu seiner Inspiration, sondern spirituelles Leben sich wünscht. Und ein sehr gutes Beispiel hierfür, wie spirituelle Literatur im Herzen ein Rasa, ein Wohlgeschmack und eben eine spirituelle Sicht entstehen lässt, findet ihr Matya Lila des Chaitanya Charitamrita. Da wird beschrieben, wie Chaitanya Mahaprabhu auf einer Reise durch Südindien auf einen Brahmanen stößt. Dieser Brahmane ist im Innenhof eines Tempels damit beschäftigt, die Bhagavad Gita zu lesen. Um ihn stehen einige hundert Leute, das ist in Indien kein Problem, da gibt es immer viele Leute für alles Mögliche, und machen sich lustig über diesen Brahman. Denn der Brahmana versucht das Sanskrit der Bhagavad Gita zwar zu lesen, aber er ist des Lesens unkundig. Er sagt, Junjan evang sadula mamadi yogi vigalalala kalmasa. Also das war jetzt kein Sanskrit, sondern das war das Lesen eines Menschen, der der Sanskrit-Sprache nicht kundig ist. Und die lachen und spotten über ihn und sagen, wie kannst du nur, Haribo, komm, wir haben einen Platz noch für dich aufbewahrt. Wie kannst du nur versuchen zu lesen? Du kannst ja nicht lesen und du kommst schon seit einem Monat hier und liest immer. Der Brahmana kümmert sich aber überhaupt nicht. Er ist wirklich aus dem Kinofilm ausgestiegen, sieht man, und chantet völlig stockend und unkundig die Bhagavad Gita herunter, die Shlokas der Gita. Nun, Chaitanya Mahaprabhu sieht das, sieht, wie sich die Leute lustig über den machen, und geht also zu dem Brahmanen hin und sagte, Brahmana, bitte erkläre mir, du liest die Bhagavad Gita, aber du kannst sie nicht lesen. Trotzdem gibst du nicht auf. Was ist mit dir los? Der Brahmana antwortet daraufhin. Mein spiritueller Meister gab mir den Auftrag, täglich ein Kapitel in der Bhagavad Gita zu lesen. Und das tue ich. Recht oder schlecht? Gut, sagt Chaitanya Mahaprabhu. Aber du kannst nicht lesen. Nein, ich weiß nicht, ich kenne Sanskrit nicht, sagt der Brahmane. Chaitanya Mahaprabhu sagt, aber bitte erkläre mir eines. Während du liest, hast du Tränen der Ekstase in deinen Augen. Was ist los mit dir? Was empfindest du? Was verspürst du? Was fühlst du? Der Brahmana sagt, Ich weiß nicht. Ich lese die Bhagavad Gita. Und während ich die Bhagavad Gita lese, entsteht ein inneres Bild vor meinen Augen. Ich sehe Krishna, die allmächtige Persönlichkeit Gottes, vor meinen Augen auf der Kutsche von Arjuna. Gott wird zum Wagenlenker, zum Diener seines Devotees. Und da meditiere ich über diese Eigenschaft von Krishna, dass er so leicht zugänglich ist, dass er eigentlich der Freund seiner Geweihten ist. Und dann springt er auf, dieser Brahmana, ruft ganz laut, ich werde es jetzt nicht so laut machen, weil ihr vielleicht ein bisschen schockiert werden würdet, Haribol, Haribol, und fängt an zu tanzen. Was hier in dem Brahmana geschehen ist, ist etwas, wonach sich jeder spirituelle Mensch eigentlich sehnt. Nämlich das Rasa. Rasa heißt ein Wohlgeschmack, ein spiritueller Wohlgeschmack in sein Herz gekommen ist und ihn belebt und inspiriert hat. Wisst ihr, was passiert, wenn man die Silben Ra und Sa umdreht? Da hat man Sa-Ra. Wisst ihr, was Sa-Ra bedeutet? Essenz. Im spirituellen Leben geht es darum, dass unser Herz, was so sehr vom Kino der materiellen Welt eingenommen ist und so aufgebracht und aufgeregt ist von diesen Szenen, die in Leidenschaft und besonders Unwissenheit standen, dass unser Herz erfüllt wird von einer anderen Wirklichkeit, einer spirituellen Essenz, dem Rasa. So heißt es deswegen am Giftbaum dieser Welt, also es ist ein bisschen intensiv formuliert, gibt es zwei Früchte. Das eine ist spirituelle Literatur und das zweite, da kommen wir zu einem weiteren sehr essentiellen Punkt für unseren spirituellen Fortschritt, ist gute Gemeinschaft. Da ist unser Brihabandhu gerade gekommen und gibt uns eine gute Gemeinschaft, gerade zu diesem Punkt. Gute Gemeinschaft ist etwas, nach dem wir streben sollten in dieser Welt. Denn gute Gemeinschaft ist in der Lage, uns Impulse zu geben, die wir absolut brauchen auf unserer individuellen, spirituellen Lebensreise. Die Heiligen Schriften geben das Beispiel von einem reichen Kaufmann, der zwei Söhne hatte. Sumali hieß der eine und der andere hieß Vanamali. Nun, der Sumali hatte diesen Namen fast wie, trug ihn wie eine Girlande aus Totenschädel. Es war ein so verruchter Mensch, als der Vater starb von diesen beiden, hinterließ er einen riesen Reichtum, der in zwei Hälften geteilt wurde. So, Sumali nahm seine Hälfte und vergeudete das ganze Geld für Prostituierte und Drogen. Haribol. Am Ende, als alles aufgebracht war, kam sein Bruder Vanamali zu ihm. Vanamali war also genau das Gegenteil. Der studierte die Schriften, der gab den Reichtum weg, um anderen zu helfen. Der lud Heilige bei sich ein. Und dieser Vanamali ging also jetzt zu seinem lasterhaften Bruder und sagte: Bruder, du hast dein ganzes Geld verschwendet. Das Geld ist so wie die Energie. Wenn man sie nicht richtig einsetzt, richtet man Schaden damit an. Als Sumali das hörte, ergriff er ein Messer aus der Küche, stürzte sich auf seinen Bruder Vanamali und sagte: Du Halunke, dich bring ich um, du hast mir nichts zu sagen. Vanamali konnte noch gerade auf die Straße laufen, aber stellt euch vor, der Sumali lief ihm mit einem gezückten Messer hinterher. Stellt euch das nur vor. Die ganzen Leute der Stadt kamen also herbeigelaufen, hielten den Sumali, diesen Knirsch, Hare Krishna, man muss das ja so sagen, fest und sagten: Sumali, tu deinem guten Bruder nicht ein einziges Haar krümmen. Wir werfen dich jetzt offiziell aus dieser Stadt heraus. Das ist deine letzte Verwarnung. Wenn du noch einmal hierher kommst, dann wird alles für dich verloren sein. Vanamali jedoch ging zu seinem Bruder, der am Stadtrand lebte, gab ihm die Hälfte seines Reichtums und sagte: Bruder, gib den Reichtum gut aus. Du hast jetzt noch eine zweite Chance. Aber Sumali lud sich so gleich die super teuren Prostituierten ein und vergeudete alles wieder. Hare Krishna. Beide verstarben genau zum gleichen Zeitpunkt. Vanamali wurde von einem, wie sagt man das, einem spirituellen Fluggefährt aufgenommen und verließ die Erdatmosphäre, um in die ewige spirituelle Welt, von der es kein Zurückkommen gibt, in den Kreislauf der Geburten und Tode, um in die ewige spirituelle Welt zu gehen. Nun, als er gerade abhob, sah er, wie fürchterliche Gestalten damit beschäftigt waren, mit großer Kraft die Seele aus einem Leichnam zu nehmen. Er konnte nicht sehen, was für ein Leichnam das war. Und diese Seele mit großen Ausrufen den Weg, einen Weg längs prügelten. Diese Person, die ja nur schemenhaft wahrnehmen kann, wollte also absolut nicht gehen. Vadamali hielt sein Fluggefährt an und sagte zu den Gefährten Gottes: Wer ist das dort? Und wohin geht er? Und die Gefährten des Herrn sagten zu ihm: Das ist dein Bruder Somali. Aufgrund seiner teuflischen Tätigkeiten wird er jetzt von den Yamadutas in die Hölle gebracht, wo er seine Reaktion auf seine Tätigkeiten erfahren wird. Oh, sagte Vanamali, er ist aber mein Bruder. Wie kann ich ihn retten? Ach, sagten die Vishnu-Dutas, der muss lernen durch Leid. Auch das ist kosmische Gerechtigkeit. Aber sagte Vanamali, irgendwas möchte ich für den tun. Ah ja, sagte ihr Geweihten, sagten die Vishnu-Dutas, du musst ihm einfach folgen, wenn du ihm wirklich helfen willst. Erinnere dich daran, wie du einst im Tempel saßt und die heiligen Namen Gottes chanteste. Geb ihm ein Fünftel von den Verdiensten, die du dir damals erworben hast. Dann reicht das schon, dass er schnell einen menschlichen Körper bekommt. Vanamali sagte, ich gebe ihm auch mein ganzes Verdienst. Daraufhin sah er, wie plötzlich die Seele umkehrte, die Yamadutas, diese Todesboten, wichen entsetzt davon und sein Bruder, die Seele seines Bruders, ging wieder zurück zum Lebenden. Der Tote stand auf und er handelte sehr bewusst. Er wurde ein sehr bewusster Mensch, der sich sehr dem spirituellen Leben zuwandt. Es gibt tausende von diesen vedischen Berichten, die so ähnlich sind wie dieses, was ich eben erzählt habe. Das ist aber immer wieder das gleiche Prinzip, was für uns sehr wichtig ist. Nämlich die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen. Es heißt, Freundschaft wird etabliert, wenn du mit einem normalen Menschen 7 Schritte zusammengehst. Wenn du mit einem guten Menschen nur für 3 Schritte zusammengehst, hast du eine Freundschaft mit ihm begonnen. Wenn du aber mit einem spirituellen Menschen nur 1 Schritt zusammengehst, das heißt, dass du etwas mit ihm gemeinsam unternimmst, ist eine spirituelle Freundschaft begonnen, die ihre Auswirkungen hat. Die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen ist so wichtig, liebe Freunde und liebe Skeptiker, weil in dieser Gemeinschaft auch eine besondere, ich will mal sagen, Segnung geboren werden. Im westlichen, sagen wir mal, westlichen Kulturkreis kennen wir kaum Segnung. Einige von uns haben vielleicht das Gegenteil von Segnungen erfahren im Leben, das heißt Flüche, wenn uns jemand wirklich etwas Übles will. Nicht? Es gibt in Serbien kenne ich ein junges Mädchen, was von ihrer Mutter verflucht worden ist. Diese Mutter hatte 2 Kinder und eine davon ist, eine Tochter ist an Leukämie gestorben und jetzt hat sie nur noch eine Tochter, die das Ein und Alles für sie ist. ihr Ehemann ist gestorben, also deswegen ist das die Tochter nicht nur ihr Ein und Alles, die Tochter ist ihr vergoldetes Ein und Alles. Und die Mutter hat diese Tochter verflucht, weil sie sich eben für den Weg des spirituellen Lebens entschieden hat. Und am Anfang, also ich wusste das nicht, sah man, wie diese Tochter von einer unerklärlichen Krankheit dahingerafft wurde. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn jemand wirklich mit großer Intentionalität, also bewusster Absicht, sagt, ich wünsche dir nur das Schlechteste, dass du aufgespießt wirst, und ich will das jetzt nicht zu Ende formulieren, um niemanden hier in Besorgnis zu bringen. Das kann manchmal ein Stören in seiner Entwicklung, um es gelinde zu sagen. Viele von uns haben vielleicht Erfahrungen davon gemacht oder haben sowas mal im Film gesehen und haben deswegen Kenntnis davon. Aber wenige wissen den Nutzen von Segnungen einzuschätzen. In der spirituellen Kultur Indiens weiß man, dass Segnungen, besonders Segnungen von heiligen Menschen, einem viel mehr helfen können als die allerbesten eigenen Bemühungen einem helfen können. Segnungen, die aus dem Herzen eines wirklich spirituellen Menschen fließen, sind so machtvoll, dass sie Unglück abwenden können, dass sie, wie soll ich mich ausdrücken, einen ermächtigen können zu großen Tätigkeiten. Manche von euch kennen das Mahabharata, ist das so? Mahabharata, mal gehört? Es beschreibt unter anderem diesen Krieg, den Kurukshetra-Krieg. Ihr schaut mich total gespannt an, ich weiß, dass viele von euch es kennen. Im Mahabharata geht es um die, ganz kurz, damit alle damit was anfangen können, was jetzt kommt, um die Auseinandersetzung einer ganz großen Familie, eines großen Clans, dem Clan der Kurus, der sich aufspaltete durch viele unglückliche Umstände in den Clan der Kauravas auf der einen Seite und den Clan der Pandavas auf der anderen Seite. Nun, die Pandavas wurden von dem Kaurava-Clan verfolgt, geschmäht, verbannt und mit allen nur erdenklichen Ungerechtigkeiten übersät. Schließlich jedoch, trotz vieler Versuche, den Pandavas das Leben zu nehmen, gelang es den Pandavas zurückzukehren aus ihrer Verbannung und zu den Kauravas zu gehen. Sie sagten zu den Kauravas, gebt uns ein bisschen Land, damit wir existieren können in dieser Welt. Aber die Kauravas sagten zu den Pandavas, die sie um ihr rechtmäßiges Land betrogen hatten, wir werden euch nicht so viel Land geben, wie man bekommt, wenn man eine Nadel in den Boden sticht. Daraufhin gab es die große Auseinandersetzung, die Schlacht von Kurukshetra. Zu Beginn dieser Schlacht, die eine Schlacht um das Dharma war, um die Gerechtigkeit, zu Beginn dieser Schlacht nun sehen wir den Pandava-Prinz Yudhishthira, der sich plötzlich seiner ganzen Waffen entledigt, seine Rüstung auszieht und über das Schlachtfeld geht, zur Gegenseite, zu den Kauravas. Oh nein, sagen sich da die Brüder von Yudhishthira, die anderen Pandava-Prinzen. Lasst uns nicht einen Krieg machen. Ihr könnt ruhig alles behalten und ihr könnt ruhig weiter euer Unrecht machen, weil der zu gut ist, uns zu bekämpfen. Aber weil er der älteste Bruder ist und das Dharma es vorsieht, dass man dem älteren Bruder folgt, entledigt sich auch Bhima, der gewaltige Bhima und schließlich Arjuna, ihrer Waffen und gehen gebeutelt und weinend, wird in ihnen tobt der Wunsch, Vergeltung zu üben, gehen sie mit Judishthira über das Schlachtfeld hin. Und Judishthira geht zuerst zu seinem Großvater Bhishma und sagt: Bhishma, Großvater, ich bitte dich um deine Segnung. Gebe uns die Segnung, dass wir mit dir kämpfen dürfen. Bhishma sagt: Sehr gut gesprochen. Tatastu heißt, so sei es dann. Dann sagt Judishthira: Und Bhishma, solange du am Leben bist, du, unser geliebter Großvater, und auf dieser Seite kämpfst, zu der, wo du verpflichtet bist zu kämpfen, werden wir nicht siegen können. Gib uns die Segnung, dich zu töten. Haha, mein Sohn, sagt Bhishma, gut gesprochen, tatastu, so sei es denn. Wenn du nicht gekommen wärst, hättest du nicht mit mir kämpfen können und mich besiegen können und hättest mich auch nicht töten können, denn ich bin eigentlich untötbar. Nur wenn ich will, kann ich getötet werden. Daraufhin geht Judishthira zu Dronacharya, das ist der Martial Arts Guru, der auch auf der Seite der Kauravas ist, durch ganz gemeine politischen Intrigen dazu verpflichtet und sagt: Du Jodhana, mein Lehrer, gib mir die Segnung, dass ich mit dir kämpfen und dich besiegen kann. Sehr gut, dass du kommst, sagt Duryodhana. Klar kriegst du die Segnung. Dronacharya, Entschuldigung, nicht Duryodhana, Dronacharya. Klar kriegst du die Segnung. Und durch diese beiden Segnungen, Judishthira geht zurück, trifft Bhishma, also sein Bruder Bhima, der ganz glücklich mit der Arrangierung ist, und den Segnungen, und sie gehen zurück zu ihrer Seite des Schlachtfeldes. Dann wird in die Muschelhörner geblasen, und damit beginnt der größte Kampf der Menschheit. Der Kampf um das Dharma, der dann für die Pandava-Prinzen siegreich ausgeht. Segnung. Segnungen sind sehr wichtig. Segnungen begegnen uns überall in der vedischen Kultur. Auch Segnungen von den Eltern werden als wichtig angesehen. Segnungen der Brahmanas sind wichtig. Wenn eure Eltern zum Beispiel total gegen etwas sind, was ihr unternehmen wollt, kann es manchmal nicht gelingen. Habt ihr von diesen Familienaufstellungen nach Bert Hellinger gehört? Wenn man sich mit den Eltern nicht aussöhnt und in einer riesen Karma-Clinch drin steckt mit den Eltern, dann kann man sich nicht nach vorne und nach hinten bewegen. Es ist sehr wichtig, auch da das Einverständnis zu haben. Wenn man Menschen, sagen wir mal, mit Menschen eine engere Beziehung hatte, man sollte auch da die Segnung, das Wohlwollen halten. Das ist wie ein Wind, was das Segelschiff des Lebens weiterbringt. Und besonders Segnung von Geweihten Gottes, von Brahmanas, auch Segnung vom spirituellen Meister, sind viel wichtiger als die eigenen Bemühungen. Hare Krishna. So wird das gesagt in den alten Schriften. Segnungen können uns helfen, dass man aufsteht vom Kino des materiellen Daseins. Seht mal, vielen Leuten, denen man heutzutage sagt, ich glaube, wir sollten ein bisschen das Fenster aufmachen. Viele von euch sehen mich mit gequältem Gesichtsausdruck an. Ich wundere mich schon, ob ich alles falsch erkläre heute. Nee, ruhig russisch geöffnet. Das war... Ja, würde ich auch sagen, dass wir ein bisschen Durchzug haben, weil man kann alles tun im Leben, aber wenn der Sauerstoff weggeht, dann ist nicht mal ein Festmahl von Freude mehr. Du bist der wahre Freund der Menschheit. Du gibst uns Sauerstoff. Es gibt viele Menschen heutzutage, die schon eine Ahnung haben, dass ihr materielles Leben eigentlich nicht so viel Sinn hat. Besonders heutzutage, wo ja ausreichend gute Gesellschaftskritik besteht, die einem wirklich zeigt, dass wir im falschen Film leben im Augenblick. Gibt es viele, viele Menschen, die vom materiellen Leben Abstand nehmen wollen und nach einem echten spirituellen Leben suchen. Und ich möchte diese euch, aber vielfach gelingt es uns nicht, Abstand zu kriegen. Wir sagen, ja, ich weiß ja, dass das verkehrt ist, aber ich kann es trotzdem nicht verändern. Kennt ihr das in eurem Leben? Ich weiß ja, ich müsste etwas anderes machen oder sollte etwas anderes machen, aber ich bringe es einfach nicht fertig. Ich habe es einmal im Tempel gelebt, da war ein verheirateter Mann und es kam so ein ganz junges, energetisches Mädchen in die Tempelgemeinschaft zu Besuch. Ich kannte die sehr gut. Die kam aus Berlin, aus der Piepshow. Also ich traf sie halt nicht in der Piepshow, sondern in Berlin. Und da erzählte sie mir das und sagte, meinst du, ich könnte im spirituellen Leben mal beginnen? Und ich habe gesagt, das kann jeder, aber du musst sehen, wenn der alte Film zurückkommt, wenn du also total auf die körperliche Ebene kommst und unbedingt die Männerwelt da brauchst, um dich zu bestätigen, dann solltest du vielleicht mal bei mir vorbeikommen und dann können wir darüber sprechen und vielleicht kann man deine Einstellung wieder einrenken und so. Aber bitte, tu den Mönchen nichts an. Nach, aber auf keinen Fall, auf keinen Fall. So, da war so ein verheirateter Mann. Und seine Frau war ein bisschen älter, 10 Jahre zu alt, war also auch nicht so die absolute Könnerbeziehung. Sie kam dann und die entsagten Mönche hatten bald einen Spitznamen für sie, Feuerball. Ich habe gesagt, nennt sie nicht Feuerball, erinnert sie nicht mit nichts an ihre Vergangenheit, sonst kommt die wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Und dann viele von euch sind nicht sehr gefestigt, das kann ich euch so sagen. Und es kam also genauso, der Feuerball fing an zu glühen irgendwann und dann Funken zu verbreiten und den Mann erwischt es dann, gab seine Frau auf. Und ich sagte zu ihm, du, das hat keine Zukunft, sie ist so jung und helf ihr doch. Du musst sie beschützen vor ihrem Funkenregen, mit dem sie nur Unheil anrichtet. Aber er sagte, ich weiß, Satchinandan, dass es nicht richtig ist. Aber was kann ich tun mit meinen Emotionen? War so die Antwort, die man sehr oft hört. Ich mache jetzt nicht so eine extreme Situation in eurem Leben vorkommen, aber sehr oft ist das so die Sache, die Emotionen sind so, die gehen in Wege, die wir nicht bestimmen können. Srila Prabhupada hatte einmal darüber gesprochen, wenn man anfängt zu chanten, das Mantra zu sprechen, kann es sein, dass man plötzlich Szenen aus der Vergangenheit sieht. Auch leidenschaftliche Szenen, die ein bisschen sind. Harish, ich bin gleich zu Ende, das schaffst du noch. Höchstens 5 Minuten. Also da setz dich ruhig hin, das schaffst du allemal. Es kann vorkommen, wenn du chantest, dass plötzlich Eindrücke aus der Vergangenheit kommen. Und du siehst Dinge, von denen du dich eigentlich distanzieren möchtest, mit einer Farbe und Energie vor dir auftreten, dass du denkst, ach, ich bin dir nicht gewachsen, ich folge diesem Ruf. Einmal wurde Srila Prabhupada gefragt, Prabhupada, was soll man da machen? Prabhupada sagte, du, es ist so, dass es arrangiert von Gott im Herzen. Die Überseele im Herzen zeigt dir, was du früher gemacht hast, aber sie zeigt dir auch, was du jetzt an spirituellen Dingen machen kannst. Sie gibt dir die Wahl. Während ihr den Pfad des spirituellen Lebens geht, habt ihr immer die Wahl. Krishna gibt seinen Ruf und Maya lässt ihren Ruf ertönen. Und man muss sehen, dass man diese Wahl tut und sie für Krishna sozusagen machen lässt. Ne? Krishna selber ist es, Helga, Helga, du schaffst es noch, es sind noch 5 Minuten. Krishna selber ist es, der im Herzen dir zeigt, was willst du eigentlich wirklich? Hare Krishna. Es ist immer so im spirituellen Leben, während wir in dieser Welt sind, ist immer die materielle Energie da, aber auch die spirituelle Energie. Und spirituelles Leben heißt, den Mut im Herzen aufzubringen, die Entscheidung für spirituelle Seite zu machen. Und dann wird man bestimmt erhoben. Hare Krishna. Hiermit bin ich ans Ende gekommen. Die kleinen und die großen Kinder werden langsam unruhig. Deshalb ist mir nicht entgangen. No problem. Deswegen höre ich hier auf. Ich habe mir mein Wort gehalten. 5 Minuten. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich sage. Aber das wird jetzt nicht lang werden. Ich wollte heute sprechen über die beiden guten Dinge, die es in dieser Welt gibt, spirituelle Literatur, die Rasa entstehen lässt, und gute Gemeinschaft, in der man Segnungen aufnehmen kann. Segnung ist etwas sehr Wichtiges, wichtiger noch als die Kraft eigener Bemühung, und ist die Kraft, die man durch Segnung erhalten kann, von heiligen oder spirituellen Menschen. Wir sollten sie richtig beten. Bitte segne mich oder bete für mich oder gebe mir dein Wohlwollen auf meinem Lebensweg. Das wird einem helfen, voranzukommen. Ich wollte da noch darüber sprechen, dass wenn jemand aufwachen möchte vom Kinofilm des materiellen Daseins, ist es möglich, wenn man nach hinten schaut, nach den Ursachen, die das vorbei oder hervorbringen, was man gerade sieht, und da hat man schon die Distanz, die man braucht, wenn man sich fragt, warum geschieht das jetzt, wie geschieht das jetzt, und nicht einfach im Geschehen hängen bleibt, und dann kann man leicht den Aufbruch zum formaten Leben machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen. Es war mir eine Freude, in Heidelberg zu sein. Ich fahre morgen sehr früh schon weiter, um einen guten Herz- und Busenfreund, sagt man, glaube ich, in Deutsch, vom Flughafen abzuholen, Radhanath Maharaj. Radhanath Maharaj wird morgen Abend, Montagabend, eine Vorlesung oder ein Event geben in Abenteuer. Also Goloka Dham. Er wird auch übermorgen, das heißt den 12., den ganzen Tag da sein, und ihr seid ganz herzlich eingeladen, uns zu besuchen in Abenteuer. Wir nennen das so die Sadhu Sangha Mela. Wir haben etwas ganz Schönes geplant, und am Mittwoch werden wir zusammen nach Frankfurt gehen, um einen anderen Freund, der gerade aus Russland kommt, zu besuchen, den Ranjana Maharaj. Und yes, so ist das geplant. Ich möchte dann noch so sagen, dass wir machen jetzt eine kleine aktive Pause, also ihr könnt euch die Beine vertreten und so weiter. Und dann wollte ich etwas ganz Tolles zeigen. Ich habe neue Dias bekommen von Srila Prabhupada, das ist mein spiritueller Meister, wie er in Deutschland war. Und das ist wirklich unglaublich schön und interessant. Diese Dias werde ich so zeigen in 5 oder vielleicht sagen wir 10 Minuten, nicht? Dass man ein bisschen, ihr könnt auch miteinander Austausch pflegen, und wir lüften noch ein bisschen durch und so weiter. Yes. Also vielen Dank fürs Zuhören, und bitte sucht euch die beiden Nektarfrüchte von Baum dieser Welt, ja? Spirituelle Lektüre und gute Gemeinschaft, die wird euch auf Trab bringen. Hare Krishna.